ARD.
Berlin, 29. Juni 1978. Da vorne stand eines meiner musikalischen Idole im Rampenlicht, sang Blowin' in the Wind und wurde ausgebuht. Ich war 16 Jahre alt und verstand die Welt nicht mehr. Klar, die Songs hörten sich anders an als Anfang der 60er Jahre. Da faszinierte der schmächtige Newcomer Bob Dylan nur mit Klampf und Mundharmonika die Menschen. Jetzt stand der 37-Jährige mit krausem Haar und wie ein Popstar aus Las Vegas gekleidet auf der Bühne der Deutschlandhalle. Hinter ihm heizte eine 11-köpfige Band ein. Wo früher die Mundharmonika gewimmert hatte, kreischte nun herzzerreißend ein Saxophon. Wo früher Joan Baez lupenrein die zweite Stimme gesungen hatte, legten jetzt drei Background-Sängerinnen soulige Stimmwolken über Dylans nasale Reibeisenstimme. Aber warum deshalb buhen? Hatten die Menschen etwa erwartet, dass Dylan in Birkenstock-Sandalen die Bühne betritt, um ihnen ein paar unterstützende Worte zum Anti-AKW-Kampf, zur Friedensbewegung und zur Kreuzberger Hausbesetzer-Szene zu sagen? Warum schrien die Menschen denn enttäuscht herum, statt die neuen Arrangements seiner alten Lieder zu feiern, womöglich sogar zu tanzen? Hatten sie Dylans 1964 entstandenen Song »The Times They Are A-Changin'« immer nur mitgesungen, aber gar nicht verstanden? Am Ende des Berliner Konzerts sang er ihn, auch in einer Rockversion, fast wie ein Gospel hörte er sich an. Seit 1964 hatten sich die Zeiten in vielerlei Hinsicht sehr verändert. Aber die Menschen hier in Berlin sperrten sich offensichtlich dagegen. Sie fühlten sich in ihrer Selbstgefälligkeit nicht von diesem Lied herausgefordert. Sie wollten ihren Bob Dylan, genauso wie er früher vermeintlich mal war. Mögen sich die Zeiten auch ändern, aber doch bitte nicht Bob Dylan. Mir hingegen gefielen die alten Songs im neuen rockigen Stil gut. Doch ein Jahr später brachte Dylans Wandlungsfähigkeit auch mich ins Grübeln. Seine Zeiten hatten sich erneut geändert, und zwar in eine Richtung, die niemand erwartet hatte. Der Jude Bob Dylan war zum glühenden Jesus-Verehrer geworden. Auf einer neuen Langspielplatte sang er von seiner Bekehrung, pries Jesus als die einzige Antwort auf die Probleme der Welt. Bislang hatte er bei Konzerten meist mit Worten gespart, nun wurde er zum Prediger.
Jesus Christus ist der Fels. Er sagte, er werde zweimal kommen. Einmal ist er bereits gekommen. Seht, das ist es. Er war bereits hier und nun wird er wiederkommen. Ihr solltet darauf vorbereitet sein.
In seinen Songs hatte Dylan oft Bibelzitate verwendet, ja. Die ersten werden die letzten sein, zum Beispiel in »The Times They Are A-Changin'«. Viele biblische Persönlichkeiten kamen in seinen Liedern vor. Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und Daniel, die Propheten Jesaja und Jeremia. Und immer wieder Jesus. Auch hatte er davon gesungen, wie es denn sei, an die Himmelstür anzuklopfen, knocking on heaven's door. Offensichtlich inspirierte ihn die Bibel so, dass er sie mit den anderen Themen, die ihm im Kopf schwirrten, verband. Mit Liebe und Gerechtigkeit, mit Schuld und Vergebung. Jetzt aber war er plötzlich zum Missionar geworden. Er, der vorher die Welt in all ihren Schattierungen so wundervoll beschrieben hatte, erteilte sie nun in Schwarz und Weiß ein, in Gott und Teufel. Mit der Angst vor dem jüngsten Gericht versuchte er, die Menschen zur Entscheidung zu treiben. Wer auf Gottes Seite stehe und sich zu Jesus bekenne, der werde es überleben. Viel Zeit für diese Entscheidung bleibe nicht mehr.
Das sind die letzten Tage. Es sind dunkle Tage. Es ist Mitternacht. Ich weiß, einige von euch stehen kurz vor dem Suizid. Einige von euch denken, sie haben alles im Griff. Das ist egal. Jesus kam für alle Nationen. Jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge bekennen.
Auf Konzerten spielte er nun nur noch seine neuen, seine frommen Lieder. Die waren musikalisch genauso cool wie vorher, doch sie transportierten eine Botschaft, die so gar nicht zu dem freiheitsliebenden und rebellischen Dylan passte. 2 Jahre und 3 Alben später war diese seltsame Phase überstanden. Gott sei Dank, dachten viele Fans, und hefteten die frommen Jahre ihres Idols als Gospeljahre ab. Für Dylan hingegen war das Thema Glaube noch lange nicht ausgeschöpft. Lediglich seine missionarische Leidenschaft war abgekühlt. Doch der biblische Glaube blieb für ihn wesentlich, für seine Lieder und, so darf man vermuten, auch für sein Leben. Mit einem Lied nahm er Abschied von seinem Predigerdasein und bekannte sich zu einem reifen und tief verwurzelten Glauben. Every Grain of Sand ist eine tiefsinnige Rückschau auf das eigene Leben in poetischen Worten.
Ich neige nicht dazu, auf jeden Fehler zurückzublicken. Wie Kain erkenne ich jetzt die Ereigniskette, die ich durchbrechen muss. Später dann auf meiner Reise begann ich zu begreifen, dass jedes Haar gezählt ist, wie jedes Körnchen Sand.
Bob Dylan, der Bibelliebhaber. Seine sogenannten Gospeljahre, in denen er sich zu Jesus bekehrte, waren keinesfalls eine Art Ausrutscher, als den sie einige Kulturkritiker deuten. Der Glaube ist ein Pfeiler in Dylans Lebensfundament von Kindheit an. Er wuchs jüdisch auf, seine Eltern engagierten sich in der Synagoge ihrer Heimatstadt Duluth im Bundesstaat Minnesota. Im Ort Hibbing, in dem Dylan seine Jugend verbrachte, erhielt er Unterricht von einem Rabbiner und feierte Bar Mitzwa, also den Eintritt in die Religionsmündigkeit. Die Bibel kannte er gut. Er las sie nicht unter dem Druck einer orthodoxen Erziehung, sondern in großer Freiheit. Und reicherte sein Wissen mit christlichen Traditionen an. An der Highschool spielte er im jährlichen Passionsspiel mit. Die Kreuzigung Jesu erlebte er so auf schauspielerische Weise hautnah mit. Seinen wichtigsten Zugang zu Jesus allerdings fand er durch die Folkmusik. Dylan verehrte den Folksänger Woody Guthrie. Von ihm stammt der Song Jesus Christ. Guthrie schildert darin den Mann aus Nazareth wie einen Hobo, einen reisenden Wanderarbeiter in den USA.
Er sagte zu den Reichen, gebt euer Hab und Gut den Armen. Deswegen trugen sie Jesus zu Grabe. Wenn Jesus in eine Stadt kam, scharten sich die arbeitenden Menschen um ihn. Die Banker und die Priester nagelten ihn ans Kreuz. Dieser Song ist in New York geschrieben, wo es Reiche, Priester und Sklaven gibt. Würde Jesus hier so predigen wie damals in Galiläa, würden sie Jesus auch hier zu Grabe tragen.
Die Welt der Folkmusik habe seine religiöse Vorstellung geprägt, sagte Dylan später einmal. Von Woody Guthrie kennt er jeden Song. Er wird für ihn zum Vorbild. Als er seine Songs zum ersten Mal hört, spürt er so etwas wie eine Offenbarung. 2 Welten vereinen sich in Dylans Kopf. Die Welt der Bibel mit der Welt der nordamerikanischen Folkszene. Er sucht und findet Gemeinsamkeiten, das Unterwegssein, die Suche nach Gerechtigkeit, die Angst vor dem jüngsten Gericht und den Trost des Glaubens. In der Bibel liest er davon und in den Folksongs hört er davon. 1997 sagte er in einem Interview,
»Die Traditionals sind mein Lexikon und Gebetbuch. Da habe ich alle meine Überzeugungen her. Ich glaube Hank Williams, wie er »I saw the light« singt. Auch ich habe das Licht gesehen.«
Der alkoholkranke Country-Star Hank Williams hatte herzerweichend beschrieben, wie der Glaube einen verzweifelten Mann rettete. »I saw the light«, ich habe das Licht gesehen.
Ich wanderte ziellos. Mein Leben war voller Sünden. Dann kam Jesus, wie ein Fremder in der Nacht. Gelobt sei der Herr. Ich habe das Licht gesehen.
Dieser Song ist kein Bekehrungslied, sondern das schlichte Zeugnis eines Menschen, der den Glauben als konkrete Lebenshilfe erfahren hat und unaufdringlich im Country-Style davon erzählt. Wie einem blinden Mann habe Gott ihm das Augenlicht wiedergegeben. Jetzt sei die Dunkelheit ebenso verschwunden wie die sorgenvollen Nächte. Bob Dylan sieht das Licht, wie er selbst bekundet. Das Licht, das in der Bibel beschrieben wird, findet er in Menschen, auch in denen, die ihm begegnen. Seine Glaubensvorstellungen aus den verschiedenen Quellen verknüpft er so kreativ und eigensinnig, dass am Ende drei biblische Lebensweisheiten bleiben. Sie bleiben für ihn lebenslang eine Richtschnur, auch wenn sich die Zeiten ändern mögen. Die erste biblische Lebensweisheit des Bob Dylan:
Auf wessen Seite Gott steht, ist gar nicht so eindeutig.
Das ist einigermaßen kühn. Da macht sich ein 22-Jähriger aus der Provinz daran, die nationale und fromme Selbstgewissheit des Establishments auseinanderzunehmen. Im Frühjahr 1963 spielt Bob Dylan seinen Song »With God on Our Side« zum ersten Mal öffentlich. Mit großem Selbstbewusstsein, aber wenig Pathos stellt er sich vor.
»Mein Name tut nichts zur Sache. Mein Alter bedeutet noch weniger. Das Land, aus dem ich komme, nennt man den Mittleren Westen. Dort wuchs ich auf, und man brachte mir bei, dass ich die Gesetze zu achten habe und dass das Land, in dem ich lebe, Gott auf seiner Seite hat.«
Dylan schrummelt die Gitarre, singt mit fester, anklagender Stimme. Vor seinem Mund hat er auf einem Gestell eine Mundharmonika. Ihre schrillen Töne schneiden sich in die Ohren des Publikums. Dylan singt nicht von der Liebe, auch weist er nicht einfach auf die Ungerechtigkeit der Welt hin. Er beschreibt, dass in jedem Krieg die stärkere Seite meint, Gott auf ihrer Seite zu haben. Dylan trägt unaufgeregt vor, doch seine Empörung ist zu spüren und zu hören. Dass Kriege ungerecht sind, diese Tatsache steht gar nicht in Frage. Dass aber die Sieger ihre Brutalität auch noch mit Gott rechtfertigen, das bringt Dylan auf. Das Motiv kennt er sicherlich aus der Bibel vom Apostel Paulus, der mit großer Selbstgewissheit die ersten Christen in Rom mit diesem Satz ermutigte:
Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein?
Am Glauben liegt Dylan viel. Er ist ihm zu wichtig, als dass er ihn von Kriegstreibern der Welt durch den Schmutz ziehen lassen will. Doch damit nicht genug. Am Ende gibt er seinem Lied eine theologische Tiefe, die einem 22-jährigen Studienabbrecher kaum jemand zugetraut hätte.
Through many dark hours,
in mancher dunkler Stunde habe ich darüber nachgedacht, dass Jesus Christus mit einem Kuss verraten wurde. Ich kann für dich nicht denken. Du musst selbst entscheiden, ob Judas Iskariot Gott auf seiner Seite hatte.
Plötzlich wird aus der Anklage eine sehr persönliche Frage. Und die beschäftigt Theologen bis heute. War Judas die Ausgeburt des Bösen oder des Teufels? Oder war er so etwas wie eine Schachfigur im großen Spiel Gottes? Trefflich lässt sich sinnieren über diese Frage. Wenn die Menschheit nur durch den Kreuzestod Jesu erlöst werden konnte, dann hätte Judas eine wichtige Rolle im Heilsgeschehen. Ohne seinen Verrat wäre Jesus nicht gekreuzigt und auferstanden. Dylan antwortet nicht. Er präsentiert sich nicht als Lehrer. Doch damit, dass er so eine Frage aufwirft, zeigt er beachtliche Tiefe. Er ist nicht nur der Protestsänger gegen den Krieg. In diese Schublade hatten ihn nach seinen ersten Schallplatten viele eingeordnet. Nein, Dylan sucht selbst nach Antworten. In der letzten Strophe seines Liedes beschreibt er sich als höllisch erschöpft und verwirrt. Das Ende seines Songs birgt die Erkenntnis, nur der kann sich auf Gottes Seite wissen, der Kriege verhindert oder beendet. Ein Satz Jesu aus der Bergpredigt scheint durch diesen Gedanken hindurch.
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Mit seinem Lied »With God on Our Side« wagt sich Dylan weiter vor, als er es im Jahr zuvor mit dem Song »Blowin' in the Wind« getan hatte. Auch darin hatte er Fragen gestellt. Doch am Ende jede Antwort vermieden. Warum und wie lange es noch Kriege und Ungerechtigkeit gebe, die Antwort darauf wisse nur der Wind. Der Refrain des Liedes wirkt merkwürdig beliebig. Sollte es etwa gar keine Antworten geben? Blowin' in the Wind wurde zur Hymne der weltweiten Friedensbewegung. Papst Johannes Paul II. Gab dem Lied in einer Predigt eine spirituelle Deutung. 1997 sagte er vor 300.000 Jugendlichen in Bologna:
Jemand von euch hat mir gesagt, dass die Antwort auf die Fragen eures Lebens im Winde wehe. Das stimmt. Aber nicht in dem Wind, der in Luftwirbeln alles verweht, sondern in dem Wind, der Atem und die Stimme des Geistes ist, die uns ruft: Komm.
20 Jahre zuvor hätte Bob Dylan dem Papst lauthals Recht gegeben darin, dass Jesus der einzige Weg zu Gott sei. Inzwischen war er weitsichtiger geworden. Was zur zweiten biblischen Lebensweisheit Bob Dylans führt.
Es ist nicht schlimm, zeitweise den Verstand zu verlieren.
Mitte der 70er Jahre durchlebte und durchlitt Dylan harte Zeiten. Seine Ehe war in die Brüche gegangen. Ein einst glückliches Liebes- und Familienleben ist kaputt und gehört endgültig zur Vergangenheit. Dylan versuchte, sich die Sorgen wegzutrinken und verfiel zeitweise in Depressionen. Seine Stimmung lässt sich an den Songs ablesen, die nun entstehen. »Ist deine Liebe nur Schein?« fragte er in einem Lied, in einem anderen erhofft er sich von einem Senior Wegweisung. Dann im November 1978 erlebt Dylan etwas, was er als Zeichen Gottes deutet. Bei einem Konzert hatte jemand ein silbernes Kreuz auf die Bühne geworfen. Normalerweise lässt er solche Dinge liegen. Jetzt aber sagte ihm irgendwas oder irgendwer, dass er es aufheben sollte. Der nächste Tag, die nächste Stadt. Tucson. »Ich brauche echt was heute Abend«, sagte er sich, als er allein in seinem Hotelzimmer ist. Aber er weiß nicht recht was. »Heute Abend brauche ich etwas, was ich wirklich noch nie gehabt habe.« Er greift in seine Jackentasche und findet das silberne Kreuz. Später beschreibt er das darauf folgende Erlebnis so.
»Da war eine Präsenz im Zimmer, die niemand außer Jesus sein konnte.« Jesus hat seine Hand auf mich gelegt. Es war körperlich. Ich habe es gespürt. Ich konnte es am ganzen Leib spüren. Mein ganzer Körper fing an zu zittern. Die Herrlichkeit des Herrn haute mich um und hob mich wieder auf.
Oha! Dieses Ereignis scheint tatsächlich etwas zu sein, was Bob Dylan noch nie in seinem Leben erfahren hat, was alle Alkohol- und Drogenräusche überschreitet. Der Meister der Coolness und Unabhängigkeit liegt da nieder und erfährt das, was Millionen sogenannter erweckter Christinnen und Christen vor und nach ihm erlebt haben, eine religiöse Ekstase. Dylan trifft sich mit Pastoren einer pfingsterisch-fundamentalistischen Kirche in Los Angeles. Sie bieten ihm Hilfe an und beantworten seine Fragen. Was heißt Sohn Gottes? Was bedeutet, er ist für meine Sünden gestorben? Die Antworten der Pastoren überzeugen Dylan. Sie sprechen Tacheles mit ihm, vermutlich bekommt das Gespräch auch Beichtcharakter. Denn Dylans Ruhm und weltweitem Erfolg steht ein privater Trümmerhaufen gegenüber, der aufgeräumt werden will. Dylans Neugier wird durch das Gespräch erst richtig angefacht. Er will mehr erfahren über die Bibel und den christlichen Glauben. Der Wunsch ist so stark, dass er die Vineyard-Bibelschule besucht. Jeden Morgen um 7 Uhr steht er auf, schmeißt sich in seine Lederjacke, setzt die Strickmütze auf und fährt zu den nüchternen Räumen der Vineyard Church in Los Angeles. 3,5 Monate lang studiert er zusammen mit anderen die Bibel, absolviert einen Intensivkurs über das Leben Jesu nach Vineyard-Art. Am Ende erlebt Dylan eine Wiedergeburt im Heiligen Geist, wie es im Jargon der fundamentalistischen Christen heißt. The times, they are a-changin'. Die Zeiten ändern sich. Die Fans liebten Dylan für dieses Lied. Dass sich ihr Idol nun so verändert hatte, stieß sie vor den Kopf. Es schien, als habe Dylan den Verstand verloren, als habe er eine Gehirnwäsche erlebt. Er selbst wirkte allerdings glücklich, euphorisiert wie ein Verliebter, der sich ohne Bedenken in eine lebensverändernde Affäre stürzt. Verständlich, dass er anderen die Botschaft, die ihm selbst wie die Lösung aller Probleme erschien, verkünden wollte und sie mit noch deutlicheren Worten als bislang vor die Gretchenfrage stellte.
Irgendwem musst du dienen. Das mag der Teufel sein oder der Herr.
Wie beim Verliebtsein ebbten die Gefühle bei Dylan nach 2 Jahren ab. Seinen Trip in die Welt der enthusiastischen Christen hat er nie bereut. Die Erfahrungen, die er gesammelt hatte, machten ihn im Endeffekt stärker und gelassener. Von nun an wusste er, einfache religiöse Antworten können kurzzeitig Wohlgefühle auslösen. Für beständiges Lebensglück ist jedoch ein tiefer, verwurzelter Glaube unerlässlich. Die dritte biblische Lebensweisheit des Bob Dylan lautet:
Glaube hat mit Hingabe zu Gott zu tun. Glaube hat keinen Namen und keine Kategorie. Er ist schräg, er ist unaussprechlich. Wir degradieren den Glauben, wenn wir über Religion reden.
Mit solchen Sätzen trifft sich die Erkenntnis des lebenserfahrenen Poeten erstaunlicherweise mit Erkenntnissen von Theologen. Zum Beispiel mit der von Dietrich Bonhoeffer, der sagte:
Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Glauben.
Im Lied »I've made up my mind to give myself to you« hört man ihn auf der Terrasse unter dem Sternenhimmel mit alter Stimme über das Leben sinnieren. Im Hintergrund summt ein Chor die Melodie der Barcarole aus Jacques Offenbachs Oper »Hoffmanns Erzählungen«.
If I had the wings of a snow white dove,
hätte ich die Flügel einer schneeweißen Taube, würde ich das Evangelium predigen, das Evangelium der Liebe. Eine Liebe so wirklich, eine Liebe so wahr. Ich habe mich entschlossen, mich dir hinzugeben.
Und dann singt Dylan von einem reisenden Mann, dem er sich anvertrauen will. Er scheint Jesus zu meinen, jenen Jesus in Gestalt eines Hobos, den schon Dylans Vorbild Woody Guthrie besungen hatte. Neben ihn will Dylan sich legen.
Ich sehe dich beim Sonnenaufgang. Ich sehe dich in der Dämmerung. Ich lege mich neben dich, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, dass die Götter es gut meinen mit mir. Ich weiß, du sagtest ja. Ich werde es auch sagen.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Wie es wohl ist, dereinst an die Himmelspforte anzuklopfen. Bob Dylan hat diese Frage musikalisch so aufgeworfen, dass sie Millionen Menschen wie ein Ohrwurm begleitet. Wer den Spuren der spirituellen Lebensreise Bob Dylans nachgeht, wird verblüffende Perspektiven entdecken. Sie haben mit Eigensinn zu tun und mit einer Frömmigkeit, die die herkömmlichen Grenzen zwischen Gott und Welt überschreitet. Sie sind wie ein Spiegel, die alle Fragen zurückwerfen auf diejenigen, die sie hören. Zum Guru taugt Bob Dylan nicht, wohl aber zum herausfordernden spirituellen Inspirator.
Not, not, not.